Platz nehmen. Was für einen Freund haben wir in Jesus. Amen. Er ist der Beste, der Größte, der Stärkste, der Schärfste. Halleluja. Ich preise Jesus. Wir wollen heute uns über die Liebe Gottes Gedanken machen. Die Liebe Gottes übersteigt alles. Die Liebe Gottes, was das ist, das, wir schaffen es nicht in Worten auszudrücken, aber ich versuche es in meiner Schwachheit und egal wie, ich versuche zu sagen und zu zeigen, Gottes Liebe ist unendlich, unfassbar, unerklärbar, so die Liebe Gottes. Zuerst einmal lade ich dich ganz herzlich ein für morgen. Wozu sind wir da? Die Verwendung unseres Lebens, das ist die Frage. Wenn du weißt, dass Gott dich liebt, dass Gott für dich ist, dann kann niemand gegen dich sein und dann wirst du am richtigen Platz das Richtige tun, im richtigen Augenblick. Also die Verwendung unseres Lebens wird morgen das Thema sein und Sonntag früh, Gott will dich aufrichten. Also wir haben eine gute Botschaft dieses Wochenende, also Gott liebt dich, Gott gibt dich nicht auf, Gott trägt dich, Gott führt dich. So die Liebe Gottes übersteigt alles. Es ist eine revolutionäre Botschaft. Die Liebe Gottes sprengt alles Menschliche. Menschen können einem Treue versprechen, Liebe versprechen, Güte versprechen, aber das, was Gott selber ist, was er ist, die Gottheit meine ich, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das stellt alles in Schatten. Die Liebe Gottes, die hat uns von Anfang an gewollt. Egal, ob meine Mutter, mein Vater mich gewollt haben, meine Geschwister mich gewollt haben, es spielt keine Rolle, aber Gott hat mich gewollt. Preis dem Herrn. So, ich lese ein Bibelwort, Jeremia Kapitel 29, Vers 11, da heißt es, dass Gott gute Gedanken über uns hat. Du solltest aufhören, schlechte Gedanken über dich zu haben. Dass du schwach bist, krank bist, arm bist, dumm bist oder sonst noch was. Gott hat gute Gedanken über dich. Gedanken, dass dich aufbaut, dass du aufatmest. Hier heißt es, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, ich werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Ich habe gute Gedanken, sagt der Herr. Jeremia Kapitel 29, Vers 11. Ich habe gute Gedanken. Und Gott gibt uns immer ein positives Endergebnis. Das sagt, guck mal, schau das Ziel an. Nicht, was gerade im Augenblick vor der Nase dir liegt, sondern und was passiert. Nein, schau, was nach deinem Lebenslauf hier, nach diesem irdischen Lebenslauf, alles auf dich wartet. Da ist alles schon festgelegt, alles schon besiegelt. Bevor du geboren wurdest, hat schon Gott alles 1, 2, 3 immer bestimmt. Er hat ja gewusst, wie du dich entscheidest. Dieses Vorauswissen und Vorherbestimmung ist so ein schwieriges Thema für viele Menschen. Aber für mich ist kein Problem. Ich weiß, Gott übersieht alles. Und weil er alles sieht, sieht er, wie ich mich hier entscheide, wie ich lebe, was mit mir passiert und was mit mir nicht passiert. Er sieht alles und dann macht er Statements. Alle Einzelheiten sind von ihm geplant. Mein Vater hat's geplant. Der hat alles an allem gedacht. Er hat Gedanken der Liebe und das von Anfang an mit uns. Du bist noch gar nicht auf diese Welt gekommen, hat er schon alles gesorgt, dass du nicht irgendwo in der Wildnis, in der Wüste zur Welt kommst, sondern dass du wenigstens Vater oder Mutter hast. Dass jemand sich um dich kümmert, dass jemand für dich sorgt. Egal, wie unser Leben nachher verläuft, was so dazwischen kommt oder wo wir hingeraten, all das hat Gott geplant und zugelassen und zugestimmt. Ich denke nur, vieles, was du sagst, das verkraft dich nicht, das ist zu schwer für mich, das ist unmöglich. Die Liebe Gottes überfordert dich nicht. Die überfordert dich nicht, kann sicher sein. So, und egal, wo du hingeratest, was mit dir passiert, er holt dich aus jedem Schlamassel raus. Praise Gott. Aus jedem Schlamassel. Er befreit dich zuletzt, so wie er Israel aus Ägypten befreit hat. Oder der holt dich aus dieser grausamen Grube, in der du hineingeraten bist. Er wird nicht zulassen, dass der Teufel dich mit in die Hölle mitreißt. Er will dich im letzten Moment entreißen. Meine Bibel sagt, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und des Lebens. Und ich habe immer gute Hoffnung. Solange Gott da ist, solange Gott existiert, habe ich immer gute Hoffnung. Er liebt mich, kennt mich, versteht mich. Auch wenn mich niemand versteht, Gott versteht mich. Halleluja, praise Gott. Egal, was dazwischen passiert oder eintritt in meinem Leben von der Geburt bis meinem Tod, egal was passiert, es ist Gottes Hand, die über mein Leben ist. Er hat den Anfang und das Ende meines Lebens in seiner Hand. Also von beiden Händen werden wir getragen, Anfang und Ende. Ich danke Gott für all die Wunder, die er in meinem oder in unserem Leben tut. Und eigentlich, wir sollten den Herrn loben für alles, was er schon getan hat in der vorlaufenden Gnade. Erinnere Gott an die Wunder, an die Liebeszeichen, die er für dich schon geschenkt und geschaffen hat. Denk an Golgatha. Denk, dass Jesus für dich starb, dass er alles vollbrachte. So, denk an die ganzen Liebesbezeugungen Gottes, auch in deiner Situation. Immer wieder kommt irgendwo ein Lichtlein her. Irgendwo. Erinnere dich an die früheren Führungen Gottes und diese vorlaufende Gnade. Du warst noch gar nicht Christ, aber Gott war so gut, auch ohne Christus bei dir. Preis dem Herrn. Die Liebe Gottes ist immer da gewesen. Ich habe dich gewollt, im Mutterleib zubereitet. Ob du jetzt Jude warst, ein Heide warst oder was du auch warst, das spielt keine Rolle. Gott hat dich zubereitet. Er hat dich gewollt. Egal wie viele Täler du durchschreitest, wie viele Tiefen du durchmachst, Gott ist immer bei dir. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Egal wie viele Krankheiten du durchmachst, egal wie viele Schwierigkeiten du durchmachst, er ist alle Tage bei dir, bis an der Welt Ende. Die Liebe Gottes übersteigt alles, auch die tiefsten Täler und die höchsten Berge. Erinnere dich nur an das Gute, das er dir getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, der deine Missetaten wegnimmt und wegrollt, der von Anfang an zu dir steht. Fang an aufzuzählen, da hat er geholfen. Fang nicht nur das Negative, viele Menschen zählen nur das Negative auf. Was du nicht hast, was dir gefehlt hat, was du vermisst hast. Nein, denk an das Gute, das er getan hat. Du bist ein von Gott Gewollter. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, ich bin ein von Gott Gewollter. Ein von Gott Geliebter. Ist das nicht fantastisch? Ich bin ein von Gott Gewollter. Ich bin ein Wunschkind Gottes. Jeder Einzelne ist ein Wunschkind Gottes. Genau so hat Gott dich gewollt. Nicht anders. Kein Zentimeter anders. Er hat dich so gewollt. Kein Pfund weniger. So hat er dich gewollt. Und du musst nicht in Panik geraten, wenn Leute irgendwie was Schlechtes über dich sagen, dass du gar nichts bist. Weißt du, der Teufel möchte dir immer einreden, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Das ist eine ganz große Lüge Satans. Gott ist Liebe, nicht die Liebe, Gott ist Liebe. Im ganzen Vater, Sohn und der Heilige Geist, sie sind so miteinander verquickt, verbunden, verliebt, dass du nicht weißt, was ist der Vater, was ist der Sohn, was ist der Heilige Geist. Das ist die Liebe, dass du nicht weißt, wer was ist. Und der Mensch, der Jesus angehört, der wird in dieser Liebe mit einbezogen. Das ist diese Liebe, die alles übersteigt. Seine Liebe, die Liebe Gottes, ist die ewige, bleibende, beständige Liebe. Die ändert sich nicht, die nimmt nicht ab und nimmt auch nicht zu. Brauchst dir keine Sorgen machen, dass sie zunehmen wird, dass sie abnehmen wird. Es bleibt, wie es ist. Gott ist derselbe von aller Ewigkeit. Er hält zu dir. Ob du dich zu ihm hältst, spielt jetzt keine Rolle. Bitte sei nicht schockiert, was ich dir heute Abend sage. Viele Christen, die denken, ja, wenn ich schwach werde, wenn ich versage, wenn ich sündige, wenn ich von Gott weglaufe, dann wird er mich fallen lassen. Nein, Gott hat dich auf dich abgesehen und hat dich im Auge. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Das heißt, er guckt immer nach, du kannst hingehen, wo du willst, du bist harponiert. Du bist angeschossen von der Liebe Gottes. So, er hält zu dir, hält an deiner Person, an deinen Äußeren. Er hält zu dir, auch wenn alles gegen dich spricht und gegen die Situation, gegen die Zeit, gegen alles ist, nur Stürme und Gegenwind hast, Gott ist für dich. Und die Bibel sagt, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wenn du das verstanden hast, dann lebst du anders. Gott schaut nicht auf das Äußere deines Lebens. Weißt du, wir denken nur, was ich leiste, was ich bin, was ich tue, was ich erlebe, was ich wisse, erfahre. Nein, Gott schaut auf dein Herz. Und mit dem Herzen wird geliebt, nicht mit dem Kopf. Mit dem Kopf versteht man, aber mit dem Herzen liebt man. Und Gott schaut auf dein Inneres, dein verborgenes Wesen, und da bist du schön und gut und wunderbar, von Gott her aus gesehen. Und Gott, als er den Menschen schuf, ist es sehr gut. Sehr gut. Gott sieht die Welt anders, als wir sie sehen. Er sieht das Leben anders, als wir sehen. Ihn interessieren ganz andere Dinge. Uns interessiert, was wir essen, was wir anziehen, wie wir uns kleiden. Das interessiert Gott gar nicht. Er hat dich nackt geschaffen. Verstehst? Und er gibt dir immer das, was du brauchst. Und in dem Augenblick, wo der Mensch merkt, ich bin nackt und bloß, hat er Felle ihm gegeben. Er hat eine Lösung für ihn gefunden. Und Gott findet auch für dein Leben immer eine Lösung. Und das aus Liebe. Gott will nicht, dass du nackt und bloß rumrennst. Gott durchschaut alles. Er beurteilt all die Dinge richtig, nach anderen Gesichtspunkten und Richtlinien. Er betrachtet uns immer mit den Augen der Liebe. Das ist mein Liebling. Ist das nicht toll, Liebling Gottes zu sein? Seine Liebe schaut nicht auf unsere Sünden. Die sind vergeben, die sind bezahlt. Die Quittung haben wir hier im Wort Gottes. Es ist vollbracht. Und er schaut nicht mehr auf die Sünden, ihn interessieren die Sünden gar nicht. Dir sind deine Sünden vergeben. Jetzt musst du nur noch die Vergebung annehmen. Seine Liebe schaut nicht auf unser Versagen, auf unsere Schwächen, wenn wir schwach sind. Lass dir dann meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So predigt er dem Paulus. Seine Liebe schaut nicht auf unsere Leistungen, auf unser Geld. Wie viel bringt er mit? Verstehst du, Gott liebt dich auch, wenn du nichts mitbringst, wenn du nichts gibst. Verstehst du? Im Schwabenland, da fragen oft die Leute, ja, wie viel bringt sie mit? Verstehst du? Was für Vermögen. Nein, Gott liebt dich auch, wenn du nichts mitbringst, wenn du Aschenputtel bist. Gott liebt dich, so wie du bist. Seine Liebe schaut nicht auf deine Frömmigkeit. Ob du jetzt ein Jude bist, ein Heide bist oder gar nichts bist, er schaut gar nicht. Ihn interessiert deine Herkunft nicht. Wenn du zu ihm kommst, dann sagt er, jetzt mache ich aus dir was. Komm her zu mir, wo du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken. Gott interessiert deine Herkunft nicht oder deine Bildung oder deine Armut oder dein Reichtum. Gott interessiert auch deine Krankheit nicht. Das Krankheit ist was Weltliches, was Irdisches, was Vergängliches, was Zeitliches. Also das interessiert ihn gar nicht, das Negative. Oder seine Liebe interessiert nicht auf die Meinung der anderen. Was sagen die? Was sagt der? Oder was sagt jener über dich? Nein, er sagt, ich habe meine eigene vorgefasste Meinung über dich. Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Das ist die Liebe Gottes, die alles übersteigt. Und weißt du, wenn du Kind Gottes wirst, du wirst nur aus Gnaden gerettet und aus Liebe. Nicht aus Verdienst oder irgendwelche Produktionen oder Leistungen. Liebe. Und das ist, was bleibt. Glaube hört auf, 1. Korinther 13. Hoffnung hört auf, Zungensprache hört auf, Wunder hören auf, alles hört auf. Weisheit hört auf, die ganzen Gaben hören eines Tages auf. Aber eines bleibt, die Liebe. 1. Korinther 13, liest mal nochmals nach und versuch nicht, irgendwas anderes zu interpretieren. Alles hört auf, alles Irdische, alles, was man jetzt so in der Gemeinde manchmal vielleicht betont über und überbetont, die Gaben, die geistliche Kriegsführung, alles hört auf. Alles ist vorbei. Seine Liebe schaut nur, ob Jesus da ist. Auf das achtet der Vater im Himmel. Ist Jesus in dir? Mein geliebter Sohn, wohnt er in seinem Herzen? Epheser Kapitel 3, Vers 14. Paulus betet hier ein ganz starkes Gebet. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist, über allem, was heißt Kinder auf Erden und im Himmel. Stellen wir vor, Kinder im Himmel und Kinder auf Erden. Es gibt also Kinder im Himmel und Kinder auf Erden. Er ist der rechte Vater. Deshalb sagt Jesus, du sollst zu niemand auf dieser Erde Vater nennen. Mein Vater oder der heilige Vater womöglich noch. Gott ist der einzige Vater für alle Menschen auf dieser Welt. Die anderen sind nur Stiefväter, nur Ziehväter oder was weiß ich, Zuchtmeister vielleicht. Oder manche Leute haben gar keinen Vater gehabt, keinen richtigen Vater. So, er ist der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und jetzt bittet Paulus diesen himmlischen Vater, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das ist das Einzige, was Gott sucht. Gott sucht, ist Christus in dir. Morgens, mittags, abends. Wohnt er in dir? Bist du eine Wohnung Jesu? Auch wenn es nur ein Stall ist. Jesus kommt auch in den Stall zur Welt. Auch wenn es sehr armselig ist. Du musst nicht ein goldenes Bett für Jesus bereithalten. Jesus legt sich auch in der Krippe. So, wie heißt es hier? Seid in der Liebe eingewurzelt. Und so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Also wenn du Christus erkennst, erkennst du die ganze Gottesfülle, was du alles in Gott hast. Gott ist verliebt mit seinem Sohn und dem Heiligen Geist und der Heilige Geist mit Jesus und mit dem Vater. Und weißt du, du kannst mischen, wie du es willst, diese Liebe. Und da bist du mit eingeschlossen in diesem Zirkel. Da heißt es weiter, was Paulus betet, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu allen Zeiten von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier hört's alles auf. Ihm sei Ehre. Wir sind zur Ehre Gottes. Wir werden geliebt vom Herrn, damit Gott Freude an uns hat. Gott ist der rechte Vater aller Menschen. Der rechte Vater aller Menschen. Wenn du sagst, ich habe keinen Vater gehabt, ich kenne meinen Vater nicht, gar nicht wichtig. Da kannst du gut leben, wenn du deinen Vater nicht kennst oder was das auch immer ist. Das ist nicht das Wichtigste. Wichtiges kennst du Gott als deinen Vater. Anerkennst du ihn. Adam, der war Gottes, heißt es einmal in der Bibel. In Lukas 3, 38. Und er war ein Sohn Adams, dieser Seth, und der war Gottes. Der Adam war Gottes. Das war Gottes Kind. Ein Geschöpf Gottes, der war Gottes, Gottes Eigentum, stammt von Gott. War seine Hände Werk. Und du bist auch Gottes. Ich bin Gottes. Nicht du bist Gott, sondern du bist Gottes Eigentum. Du bist von Gott gewollt. Und der war Gottes. Das ist gar nicht so kompliziert. Meine Tochter, die Älteste, die spielt mal draußen, so fährt mit ihrem Go-Kart und dann kommt ein Polizist vorbei, allein auf der Straße natürlich, im Halsschlag in Stuttgart, wo wir wohnten. Dann fragt der Polizist, ja Kind, wem gehörst du? Ich gehöre dem Heiland. Ich gehöre dem Heiland. Ach, und wir haben vom Fenster aus gesehen, dass der Polizist sie fragt und wie du sagst, und dann sagt der Polizist, ja, du gehörst dem Heiland. Ich gehöre dem Heiland. Du gehörst nicht mehr dir selbst, du gehörst dem Heiland, Bruder, Schwester. Du gehörst dem Vater und der war Gottes. Der stammt von Gott, der gehört Gott. Paulus betet also zu Gott, der rechte Vater ist aller Menschen. Ist ganz arg wichtig. Jesus sagt, Matthäus 23, Vers 9, und ihr sollt niemand unter euch Vater nennen, euch lassen. Vater sowieso. Manche Leute vergöttern die Menschen. Gott will nicht, dass Menschen vergöttert werden. Nur Gott ist der rechte Vater. Und die rechte Mutter auch von mir aus. Und der rechte Bruder auch, Jesus Christus. Verstehst? Wir haben ihn und wer ihn hat, der hat dann Verbindung zu allem. Auch zu seinen irdischen Menschen. Denn nur einer ist euer Vater im Himmel. Andere sind also nur Vertreter des Vaters. Nur solche, die uns gezeugt haben, ins Dasein gerufen haben. Irgendjemand muss es tun. Er ist der rechte Vater, der richtige Vater. Und deshalb hat Jesus das große Gebet gelehrt, unser Vater. Es war sein Vater, ist dein Vater und mein Vater. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, da sagte, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Zu meinem Vater. Er ist der Vater von allen Heiligen. Und jetzt bitte halt dich fest, er ist auch der Vater von allen Verbrechern. Ob du das verstehst oder nicht, er ist der Vater aller Menschen. Gott ist ein gerechter Gott. Gott lässt die Sonne scheinen über Gute und Böse. Du musst Gott verstehen, er ist der rechte Vater. Gott ist an alle Menschen interessiert. Er gab für alle Menschen seinen geliebten Sohn Jesus Christus. Jeder Mensch ist ein Ableger Gottes, eine Kopie, ein Ebenbild des Allmächtigen. Auch wenn er von Gott wegläuft. Der Verlorene sagt, ich will auf, auch wenn der Fremde, im Schweinestall, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Auch im Schweinestall war er der Sohn des Vaters. Auch wenn du in der Hölle bist, im Sumpf bist, im Dreck bist dieser Welt, du bist ein Kind des himmlischen Vaters. Gott hat dich gewollt. Auch wenn du von zu Hause aussiehst, der Vater wird dich immer lieben und er wird immer am Tor stehen und sagen, wann kommt er heim? Irgendwann muss er nach Hause kommen. Spätestens wenn er stirbt. Dann muss er nach Hause gehen. Der Mensch kann seine göttliche Identität nicht verleugnen. Du bist und du bleibst ein Ableger Gottes. Du kannst nicht verleugnen, was du bist, was Gott aus dir gemacht hat, dass du eine Kopie von ihm bist. Wir sind von Gott gewollt auf diesem Planeten Erde. Nur der Vater hat uns ins Dasein gebracht. Diese Stiefväter, die dann, so wie der Josef neben dem Kind und der Maria dasteht und auch was dafür sorgen muss. Und nach einer gewissen Zeit müssen die Väter die Kinder loslassen. Epheser 3, Vers 15 nochmals. Er ist der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Lass es dir gehen. Werde dir dessen bewusst. Weißt du, dann hörst du mir den ganzen Ahnenkult. Meine Vorfahren, mein Großvater, mein Urgroßvater, da gelten auch diese Flüche nichts. Da brauchst du das Ganze alles vergessen, weil Gott ist mein Vater. Vom ersten Augenblick. Ich stamme von Gott ab und der war Gottes. Du siehst, der ganze Stammbaum Jesu, da werden Leute aufgezählt, die waren nicht große Heilige, da war eine Hure Rahab, da waren Sünder drin, da waren sogar Verbrecher drin im Stammbaum Jesu. Der rechte Vater. Zu diesem Gott, dem rechten Vater, betet der Apostel Paulus. Egal zu welcher Rasse du gehörst, ob du weiß oder schwarz bist oder blau oder grün, spielt keine Rolle. Er ist der rechte Vater. Alle Kinder, egal wo du aufgewachsen bist, egal welchen Hintergrund du hast, egal welches Gebetsbuch du hast, er ist der rechte Vater. Er ist der rechte Vater über die Buddhisten, über die Hindus, über die Moslems, über die Katholiken, die Protestanten, die Juden, über alle, über dich und mich. Verstehst du, über die Russen und die Amerikaner? Wenn du mal Gott als Vater entdeckst, er ist mein Vater, da wirst du ganz anderes Verhältnis zu Menschen bekommen. Und ganz anderes Verhältnis zu Gott. Er ist ja mein Vater. Ihm ist nicht egal, was mit mir hier auf dieser Welt passiert. Und dann wirst du nicht mehr vom Schweinestall festgehalten. Ja, ich muss hier bleiben, ich bin verpflichtet, ich habe keine andere Möglichkeit. Nein, du hast den Vater, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Der ist dort drüben. Auch wenn er weit weg ist. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Dann wirst du dich nicht mehr ausnützen lassen von diesem dummen Bauer, der dich unterdrückt und ausjocht und unterjocht. Du wirst dich nicht mehr quälen lassen, wenn du weißt, Gott ist mein Vater, auch wenn du kleiner Mensch bist, ein Zwerg. Du weißt, Gott ist mein Vater. Gott ist auch der Vater von Zwergen und Lilliputaner und auch von Riesen. Gott ist der rechte Vater, was Kinder heißt auf Erden. Halleluja. Dann brauchst du nicht mehr die Anerkennung der Menschen, ihre Beförderung, ihre Liebe oder ihren Lohn. Dann sagst du, mein Vater hat Brot die Fülle. Und ich will mich aufmachen und zu ihm gehen. Und ich möchte einen Tagelöhner bei ihm sein. Aber das wirst du nicht werden. Das wirst du nicht schaffen. Das wird der Vater nicht zulassen. Du bist mein Sohn. Und dann sagt der Vater, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Dein himmlischer Vater. Und jetzt, ich will dir den Vater mal malen. Dein himmlischer Vater ist ein reicher Vater. Ein guter Vater. Und er ist ein liebender Vater. Er liebt seine Kinder. Wie heißt es einmal in der Bibel, wenn ihr arg seid und könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Also, wenn schon die bösen Väter gut sind, wie muss dann der himmlische Vater sein? Er ist der Vater, zu dem wir durch Jesus, nur durch Jesus, aber lieber Vater sagen können. Das Recht haben, aber lieber Vater zu sagen. Daddy, Papi, das ist ein Kosename. Und dieser himmlische Vater hat an alles gedacht. Du lebst nach seiner Vorsehung. Er bürgt für dich, garantiert dir alles, legt seine Hand für dich ins Feuer. Kein Mensch würde für dich die Hand ins Feuer legen, aber er macht es. Und ich will für dich streiten und du sollst still sein. Er hilft dir, auch wenn du nicht weiter kannst. Er fühlt sich für dich verantwortlich und will immer stets permanent das Beste von deinem Leben. Und aus Liebe sandte er uns Jesus, Halleluja, auf dass alle, die an ihn glauben, Johannes 3, Vers 16, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Alles, was du musst nur Jesus akzeptieren. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Mehr musst du nicht sagen. Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das waren so die letzten Worte vom Schächer. Sogar der Schächer hat die Liebe Gottes erlebt. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Du stirbst nicht am Kreuz, sondern wenn du hier deine Augen zumachst, guter Mann, dann wirst du dort in der Herrlichkeit aufwachen. Wer Jesus aufnimmt, der nimmt Gott als Vater auf. Und Gott nimmt ihn auf wieder. Jesus ist der Brückenbauer. Und sofort in dem Augenblick, wo du sagst, ja, bist du Mitglied der himmlischen Familie, der göttlichen Familie. Ist doch toll. So einfach. Ich denke immer wieder, wenn Billy betet und Vater Gott, das höre ich immer noch, Vater Gott. Bisher habt ihr Gott zu Gott Gott gesagt, Herr oder was weiß ich, was ihr da gesagt habt. Und jetzt sagt ihr, nur Jesus komm in mein Leben Jesus, du bist mein Herr. Und das ist der Moment, wo du jetzt Vater Gott sagst, wo der Himmel dich registriert. Ja, der gehört auch dazu zu uns. Vater Gott. Vater Gott. Und das ist genau, was Gott von Anfang der Welt wollte, bei der Erschaffung der Welt. Und was er vor dem Sündenfall wollte und was er war. Vater Gott. Vater Gott. Glaube an Jesus, ganz einfach. Und dein geistlicher Zerfall, dein Untergang, dein Ruin, dein Verlorensein hört auf. Vater Gott. Auf Golgatha durchbricht Jesus den Teufelskreis. Jetzt kann jeder, der will, umkehren und sagen, Vater, Vater, dein Name werde geheiligt. Dort auf Golgatha hat Jesus, nachdem er alles vollbracht hat, er selber, hat er seinen Geist in die Hände seines Vaters gelegt. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Du siehst, sogar Jesus hat sich in die Hände des Vaters fallen lassen, der Gottheit. Diese Liebe Gottes ist so ein, ja, unbeschreiblich. So wie du Gott nicht fassen kannst, so kannst du auch die Liebe Gottes nicht fassen. Ist undefinierbar, aber der arme Matthäus versucht es zu beschreiben, zu schildern, was die Liebe Gottes vermag. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er hat sogar seine Jünger in die Hände des Vaters gelegt. Er wusste, ich muss gehen. Und Vater, heilige sie in dein Wort. Behalt sie. Nimm sie nicht aus der Welt, sondern bewahre sie in der Welt. Die Liebe Gottes. Und er hat sie geliebt bis zum Schluss, die Jünger Jesu, die Jünger seiner Apostel. Und auch diesen komischen Judas Iskariot. Guck mal, ich finde es so unbeschreiblich gewaltig und großartig. Jetzt kommt der Verräter. Gib ihm einen Kuss und er sagt, Freund, wie bist du hierher gekommen? Nennt ihn, diesen Verräter, noch Freund. Das ist die Liebe Gottes. Er liebte sie bis zum Schluss. Und als die Henker kamen, die Polizei da, die jüdische und die römische Polizei kam, dann sagt er, lasst diese gehen, nehmt mich. Er lässt sein Leben für seine Leute. Das ist die Liebe Gottes, die alles übersteigt. Und alle, die jetzt Jesus aufnehmen, sind Brüder und Schwestern, sind eine Familie Gottes. Und Gott freut sich über die Heimkehr seiner Leute. Und du brauchst nicht die Bestätigung des Bruders, der jetzt da steht. Du glaubst, Vater, guck mal, der hat alles verplempert, alles verlebt, alles verludert, alles versoffen. Dann sagt der Vater, Junge, sorg dich nicht darum. Dein Bruder war tot und ist lebendig geworden. Verstehst du? Viele Menschen haben kein Mitleid mit einem. Sie sind sehr, sehr, sehr brutal und grausam. Aber die Bestätigung des Vaters reicht aus für den verlorenen Sohn. Der war tot und ist lebendig geworden. Es reicht aus. Es reicht aus. Das ist mein Sohn. Obwohl er gar nicht groß sagen konnte, was er alles getan hat, wo er das Geld liegen gelassen hat. Er konnte gar nicht beschreiben, wie er das Erbe verprasst hat. Das hat er gar nicht gesagt. Er hat gesagt, Vater, sei mir Sünder. Ich habe gnädig oder ich habe vor dir und den Himmel gesündigt und schon war der Kuss da, war die Luft abgedrückt, die Sprache verschlagen, der konnte nichts mehr sagen. Das ist die Liebe Gottes. Gott ist unser Vater. Lass dir keine Komplexe von niemand einreden. Auch wenn du nur junger Christ bist, frisch bekehrt bist, wenn du nur Jesus aufgenommen hast in deinem Leben, bist du ein Kind Gottes und bleibst Kind Gottes. Wenn ihr arg seid, Matthäus 7, Vers 11, wenn ihr nun arg seid oder böse seid sogar, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Und die beste Gabe, die Gott uns gegeben hat, neben Jesus, ist der Heilige Geist. Du bekommst das Göttliche wieder, du bekommst Anschluss an Gott. Fantastisch. Du wirst wiederhergestellt. Durch den Heiligen Geist wird die Verbindung gebaut. Du wächst so, du verschmilzt mit Gott. Dann weißt du am Schluss nicht mehr, ich und der Vater, wir sind eins. Erlebst diese wunderbare Einheit Gottes in aller Stille, in aller Ruhe, in aller Bescheidenheit. Und jetzt kommt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist bringt auch das wieder zum Ausdruck, was Jesus gesagt hat. Durch den Heiligen Geist sagen wir, aber lieber Vater. Also durch Jesus und den Heiligen Geist, beides betonen das. Und diese komplette Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in unseren Herzen. Römer 5, Vers 5. Die komplette Liebe Gottes hast du in dir. Die musst du nicht suchen. Liebt mich Gott. Nein, die ist ausgegossen schon. Allein du riechst es, du spürst es, du schmeckst es. Die Liebe Gottes ist in deinem Herzen drin. Den musst du jetzt nur noch einfach Raum schenken, dem Heiligen Geist Raum geben. Der Heilige Geist ist ein Teil der Gottheit und er bleibt bei dir nicht nur ab und zu mal gelegentlich, wenn du schön brav bist. Nein, der bleibt bei uns ewiglich. Halleluja, der bleibt bei uns ewiglich. Und durch ihn kannst du sagen, aber lieber Vater, durch ihn verstehst du den Vater aller Väter. Du bist an Gott ganz nahe. Du sitzt, wenn du den Heiligen Geist hast, hilf mir oder versteh mir dieses Bild, sitzt du Gott auf dem Schoß. Und er drückt dich und herzt dich. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, Daddy, Papi. Lieber Vater, da wird noch betont, lieber Vater. Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, immer wieder der Heilige Geist macht uns den Mund auf, dass wir Papi sagen können zu Gott, dass wir kindlich sein dürfen, nicht kindisch, kindlich. Durch den Heiligen Geist kannst du mit Gott so reden, wie Jesus mit seinem Vater geredet hat. Und das ist ein großes Geheimnis. Wenn du den Heiligen Geist hast, hast du denselben Geist, den Jesus hatte. Und jetzt kannst du sagen, Vati, Daddy, Papa, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und jetzt, Lazarus, komm raus. Der gleiche Geist, die gleiche Kraft wohnt in dir, wenn du das begreifst. Gott in mir, Jesus in mir. In Markus Kapitel 14, Vers 36 und sprach, aber mein Vater, alles ist mit dir möglich. Wenn du willst, nimm diesen Kelch, das ist Jesus jetzt. Aber Vater, Jesus redet zu seinem Vater. Aber Vater, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Jesu Vater ist heute unser Vater, ist mein Vater. Halleluja. Johannes 20, Vers 17 spricht Jesus zu der Martha, rühre mich nicht an, also nach der Auferstehung, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh hin aber zu meinen Brüdern und sage es ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das ist doch eins jetzt, mein Gott und dein Gott. Jesus macht keinen Unterschied mehr, euer Vater, mein Vater. Also wir haben jetzt durch Jesus einen Vater. Du bist jetzt verwandt mit Jesus, auch wenn du kein Jude bist. Sowieso ist ja fraglich die Verwandtschaft oder die Abstammung. Verstehst du? Du hast dieselbe Gene, die Jesus gehabt hat. Denselben Geist. Solange Christus und der Heilige Geist in dir wohnen, ist Gott dein Vater. So wie Jesus, wie er Jesu Vater war. Solange kannst du ganz getrost das Vater unser beten, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Wenn er dein Vater ist, dieses Bewusstsein, dieses Vaterbewusstsein, diese Liebe des Vaters erlebst. Und erst durch Jesus bekommst du den Vater bis zu Hause, daheim. Gott ist zuerst mal der Schöpfer aller Menschen, die gehören Gott, Adam gehörte Gott. Aber durch Jesus ist jetzt der Abba-Vater, unser geliebter Vater, mein geliebter Vater, mein liebender Vater. Das ist was ganz Besonderes, das ist eine ganz besondere Stellung. Wenn du Jesus aufgenommen hast, hast du eine ganz besondere Stellung in der Gottheit. Er stellt den Bund her, dieser Herr Jesus, mit dem Vater und der Heilige Geist hält die Verbindung immer wieder. Bitte, bitte, bitte. Preise Gott. Rübe den Herrn. Er ist, der dich immer ständig ermutigt, dir unter die Flügel greift, wenn du absinkst und in einem Zyklon kommst oder in einem luftleeren Raum mal geratest. Er fängt dich ab. Der Heilige Geist hilft dir, die Hindernisse zu überwinden. Und wenn du weißt, ich bin von Gott geliebt, dann kannst du alles im Kauf nehmen. Das Positive und das Negative. Und kannst seine Liebe begreifen. Seine Liebe ist der Schlüssel. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist der Schlüssel für unser Leben, für unser Glück, für unsere Zukunft, für unsere Ewigkeit. Die Liebe Gottes erlebt mich, egal was jetzt passiert. Mein Vater hat Brot die Fülle. Sprecht, hat Jesus gesagt, unser Vater. Weißt du, du musst schon den Mund aufmachen. Sprecht, so sollt ihr beten. Sprecht, unser Vater, redet ihn so an. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, fang an, mit Gott als Vater zu reden. Nicht, allmächtiger Gott, ich danke dir. Nein, Vater, ich danke dir. Daddy, ich preise dich. Das hat auch mein Vater gemacht. Und das hat er auch gemacht, die Bäume, die Berge, die Meere, die Täler, die Wiesen. Alles hat mein Vater gemacht. Und alles gehört meinem Vater. Preis Gott. Nicht den Kapitalisten. Verstehst du, die zingeln die Seen ab, du kannst nicht mal mehr ins Wasser steigen. Verstehst du, da wollte ich mal in Wandlitz, mal irgendwo vom Strand ins Wasser kommen. Alles abgesperrt, Privateigentum. Nein, mein Vater, der sagt, kommt her, ihr Kinder. Alles, was mein ist, ist auch dein. Genieße das Leben, lass dich nicht einengen, lass dich nicht begrenzen. Er will, dass du ihn als Vater ansprichst. Sprecht unser Vater, verstehst du? Du solltest als Vater unser viel mehr beten und darüber nachdenken, was du überhaupt sprichst. Sprich ihn an als unser Vater. Akzeptier als deinen Vater. Vater. Stell dir mal vor, wenn so ein Kind kommt, Vater. Wenn so ein Kind auf der Straße kommt und sagt, Vater, obwohl du nicht sein Vater bist, dann kriegst du schon Gänsehaut. Vater. Unser Vater. Du musst wissen, wem du gehörst. Der war Adam. Der Adam war Gottes. Der war Gottes Eigentum. Der kam aus seiner Produktion. Unser Leben muss von der Liebe Gottes geprägt und durchdrungen sein. Dann kann uns niemand was antun. Voll von der Liebe Gottes. Ich bin ein Liebling Gottes, ein gewollter Gottes. Niemand kann mich von seiner großen Liebe scheiden und trennen. Niemand kann mir den Vater wegnehmen. Man kann dir alles wegnehmen, aber die Kraft Gottes ist so stark, dass du immer den Vater bis zum letzten Augenblick, bis in der Todesstunde behalten kannst. Vater, in deine Hände, Jesus hängt am Kreuz, lege ich meinen Geist. Dir kann man den Vater nicht nehmen. Auch das Kreuz und der Tod und die Hölle und der Teufel kann dir den Vater nicht nehmen. Der Vater wird immer für uns sein, wird sich immer für uns entscheiden, wird immer unser Bestes wollen. In Matthäus 18, Vers 3 sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, Leute, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet nicht in das Himmelreich kommen. Wir müssen Kinder Gottes werden, ganz bewusst. Ich bin ein Kind des himmlischen Vaters. Mein Leben steht unter seiner Kontrolle. Und dieses Wort, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, hat eine ganz tiefere Bedeutung. Wir müssen umkehren und wieder bewusst werden, ich bin ein Kind Gottes. Amen. Schluss, aus, vorbei. Ich bin ein Kind Gottes. Eine andere Übersetzung sagt, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, ihr könnt nicht in das Reich Gottes kommen. Um das Reich Gottes zu erreichen, wir müssen wieder bewusst werden, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre Gott, so wie der Adam, aber ich bin jetzt ganz bewusst Kind Gottes. Ich bin zurückgekommen aus dem Feld, wo Dornen und Disteln wachsen. Gute Hoffnungsübersetzung sagt, und wir sollten den Kindern gleich werden. Also nicht kindisch, sondern den Kindern gleich. Anders können wir das Reich Gottes nicht sehen. Im Reich Gottes gibt es nur noch Kinder. Und dann der Vater sitzt am großen Tisch. Der Vater. Großfamilie. Das ist, was Gott wollte, was Gott geplant hat. Großfamilie. Gott als Vater haben. Mit Gott verwandt sein. In dem Moment, wo du Jesus akzeptierst, bist du mit Gott verwandt. Egal, was die Leute sagen. Das ist Wahnsinn oder Einbildung, Schizophrenie. Nein, das ist mir so egal. Ich weiß, dass ich ihm gehöre, mit Haut und Haaren. Als Kind Gottes musst du vor deinem himmlischen Vater keine Angst mehr haben. Oh, was sagt Gott jetzt? Kinder dürfen Dummheiten machen. Der Vater ist nicht böse. Der freut sich, wenn die mal Dummheiten machen. Du musst keine Hemmungen vor ihm haben oder Komplexe. Der Vater, Majestät, Gottheit, Exzellenz. Verstehst du, alles, was die Leute so alles draus gemacht haben aus dem ganzen Unfug, Vergötterung der Menschen. Der Vater, ihr müsst Kinder werden. Nicht stramm stehen. Auf Bauch krabbeln. Zum Vater kommen. Ja, als Kinder. Wir sind Kinder eines allmächtigen Königs, des höchsten Wesens, das überhaupt existiert und gibt. Als Kinder. Mein Vater hat Brot, die Fülle, egal was jetzt ist, ich gehe zu meinem Vater. Und weißt du, dieser Vater, der ist immer für uns da. Wie heißt Gott, als Gott sich dem Moses vorstellte, ich bin da, ich bin der daseinende Gott, ich bin da für dich.
Kind, ich bin da für dich, wenn du schwach bist, wenn du krank bist, wenn du arm bist, wenn du in Not bist, wenn du Angst hast. Ich bin da. Sei dir immer bewusst, ich bin da, wenn du Schwierigkeiten hast. Ich bin da. Ich bin Alpha und Omega. Ich bin da. Wenn du einmal nicht mehr weiter weißt, wenn du nicht mehr weiter kannst, ich bin da. Ich bin für dich da. Ich habe immer Zeit für dich. Ich bin da. Und wenn du das einmal begriffen hast, führst du kein mickriges Leben, kleinkariertes oder pessimistisches Leben, dann sagst du, ich weiß, mein Gott ist immer da. Jesus sagt, ich bin alle Tage bei euch. Ich bin da. Nicht nur am Sonntag im Gottesdienst. Weißt du, plötzlich wohnt in dir ein anderer Geist, wenn du das bewusst bist, der Ich bin da ist da. Komisch. Du wirst also anders dich benehmen. Du weißt, mein Vater ist immer da. Es ist wichtig, um zu wissen, ist das dein Vater oder nicht, da musst du Vaterschaftstest machen. Ja, das ist wichtig. Kinder Gottes müssen auch Vaterschaftstest machen. Herausfinden, ist Gott mein Vater oder nicht? Habe ich die Gene des Vaters oder nicht? Und du brauchst das Zeugnis, den Beweis, Gott ist mein Vater. Und dann kannst du sagen, du hast nicht gesagt, was dein ist, ist auch mein. Hast du nicht das versprochen, wenn wir bitten dich, wenn du mein Vater bist, dann bitte. Dann wirst du auch ganz anders dastehen, ganz anders reagieren, ganz anders arbeiten. Weißt du, Gott, dein Vater, der weiß alle Dinge, der hat schon alles vorausgesehen, vorausgeplant. Er ist der Allwissende, der Allgegenwärtige. Er weiß, wie es um dich steht oder nicht steht, was dir fehlt, wo dir der Schuh drückt. Du musst ihm nicht Großes erzählen. Euer himmlischer Vater weiß all dessen, was ihr bedürft. Er weiß. Matthäus 6, Vers 8. Darum sollt ihr nicht denen gleichen da draußen, die das die Sorgen machen und so weiter. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das bedürft, bevor ihr bittet. Bevor ihr bittet. Der sieht ja, der hat ja keine Schuhe. Oder der hat kein Hemd. Der sieht, was dir fehlt. Inmitten der Probleme und Stürme und Schwierigkeiten lernst du den Vater kennen. Ehe sie bitten. Euer himmlischer Vater weiß das alles. Hier lernst du beim Vater die größten Lektionen des Lebens. Sobald du mit ihm zusammen bist, in Schwierigkeiten, in Problemen, in Krankheit, in Aufgaben, die du nicht bewältigen kannst. Der Vater steht zu seinem Kind, ist treu und du kannst ihm vertrauen. In den schwierigsten Stunden kannst du dem Vater vertrauen. Er ist da. Die Tür zu Hause ist immer offen. Zu ihm, zum Vater im Himmel. Er hat Jesus auferweckt und derselbe Geist, der Jesus auferweckte, der Vater hat ihn auferweckt. Derselbe Geist wird auch dich lebendig machen. Selbst wenn du dem Tod ausgeliefert bist, dem Schlimmsten, was es überhaupt gibt, er gibt dich nicht auf. Ich bin bei euch alle Tage und Stephanus sieht den Himmel offen und er sieht Jesus stehen zu der Rechten der Majestät Gottes beim Vater. Der Vater, dieser mein Sohn, war tot. Und ist wieder lebendig geworden. Alle, die Gott haben, die Jesus haben, die den Heiligen Geist haben, die werden wieder alle lebendig. Durch die Liebe Gottes. Denn die Liebe Gottes stirbt nicht. Die Liebe ist stärker als der Tod. Halleluja. Die Liebe Gottes, nicht menschliche Liebe. Menschliche Liebe stirbt schnell aus. Aber die göttliche Liebe, die bleibt ewig. Übersteigt alles. Und das ist mein Thema heute. Die Liebe Gottes übersteigt alles. Auch wenn du am Leben verzagst, so wie Paulus, siehst schon 14 Tage keine Sonne. Egal wie die Stürme sind, 14 Tage keine Sonne gesehen, wir verzagten am Leben. Und dann, als die dunkelste Stunde kam, die Mitternachtsstunde, stand der Engel Gottes bei mir. Und er sagt, Paulus, gab keine Angst, es wird alles gut werden. Und auch du solltest keine Angst haben. Wenn du weißt, Gott ist mein Vater, es wird ein gutes Ende finden. Auch wenn das Schiff kaputt geht und strandet und zerschellt, aber ich werde gerettet. Ich werde gerettet. Und nicht nur ich, sondern auch alle, die mit mir mitfahren. 276 Seelen. Du musst keine Angst haben. Meine Familie geht verloren. Meine Oma geht verloren. Mein Opa geht verloren. Meine Urenkel gehen verloren. Nein. Alle, die zu dir gehören, zu deinem Zirkel, zu deinem Kreis, die werden gerettet. Ich schwöre es. Die werden gerettet. Wir haben eine Verheißung in der Bibel. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Auch wenn du es noch nicht siehst. Die kommen nacheinander, warte mal. Die kommen, wenn du nicht mehr da bist. Und du im Himmel da sitzt beim Heiland. Und du wirst sehen, wie sie alle dahergelaufen kommen. Und dann sagst du, Oma, Opa. Oder was weiß ich, wie sie dich nennen werden. Ja, du bist auch hier. Schön. Und dann sagst du, sollen das meine Enkel sein alle? Die gehören Gott sowieso. Verstehst du? Und die kommen alle. Gott, alle, die du geboren hast, die mit dir verwandt sind, die durch dein Blut in ihren Adern tragen, die gehören Gott. Oder schickt den Engel und sagt, dieser Engel sagt, du wirst gerettet werden. Gott liebt dich auch in Notzeiten, in unruhigen Zeiten, in Krisenzeiten, wenn es körperlich nicht geht, wenn der Körper verrückt spielt. Auch wenn wir scheitern und zerbrechen. Und Gott liebt uns auch, wenn wir die Ziele nicht erreichen. Und gerade erst da brauchen wir die Liebe Gottes. Andreas Wecker, der hat erzählt, seine dunkelste Stunde war, als er mal versagte und nichts nach Hause, keine Medaillen, keine Olympiamedaille nach Hause brachte und so weiter. Als er dann nach Hause kam, nicht einmal sein Vater hat ihn in Magdeburg vom Bahnhof abgeholt. Das war die dunkelste Stunde. Aber wenn er was gewonnen hat, da sind sie alle da. Da sind sie alle da. Weißt du, Gott liebt dich, wenn du versagst. Und da brauche ich die Liebe Gottes. Ich brauche die Liebe Gottes nicht, wenn es gut geht. Dann klopfe ich mich selber auf die Schulter. Aber wenn es mir dreckig geht, wenn ich Ermutigung brauche, weißt du, und für mich hat es immer gut getan, wenn dann der Vater da war und gesagt, Johannes, beruhige dich, ich war auch ein Junge, ich weiß, wie das ist. Verstehst du, der Vater klopft nur auf die Schulter, der sagt nicht viel. Manchmal sind manche Väter sehr wortkarg, aber der klopft dir auf die Schulter und das ist Ermutigung. Und Gott gibt uns die Ermutigung. Gott freut sich über seine Kinder, er hat die gewollt und du bist nach dem Willen Gottes hier, auch hier in dieser Welt, auch hier in dieser Gemeinde. Du bist nach dem Willen Gottes da, du bist ein Wunschkind Gottes. Stell dir mal das vor, schreib das in der Bibel. Ich bin ein Wunschkind Gottes. Johannes 1, Vers 12 und 13. Wie viel ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, du musst gar nicht groß verstehen, keine große Heiligkeit und was weiß ich. Nein, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also vergiss die ganze fleischliche Geburt und den ganzen Stress. Ja, weißt du, mein Vater war Freimaurer, der war doch in irgendwelchen Zirkel. Vergiss das alles, du bist Kind Gottes und du gehörst Gott, so wie der Adam Gott gehörte. Und manche Leute fragen, und das sind manchmal Kritiker, weißt du, die fragen, hat Adam einen Nabel gehabt? Hat Adam einen Nabel gehabt? Weißt du, hat Gott ihn, ja, von wem ist er abgenabelt worden? Weißt du, du bist unbedarft, du bist jungfräulich, du bist rein, wenn du Gott als Vater hast. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wer das erfasst, wird Sohn und Tochter Gottes. Wir sind es noch nicht, aber wir sind auf dem besten Weg jetzt des Werdens, des Entwickelns. Wir werden Kinder Gottes durch, Gott fängt jetzt an uns zu erziehen. Jetzt kommen wir der göttlichen Therapie, kriegen den Heiligen Geist, werden von Gott behandelt, geformt, geprägt, gehen bei Gott in die Schule. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Und Gott liebt uns und Gott formt uns. Und wenn wir missraten, und wir missraten öfters, was macht der Töpfer, wenn ein Gefäß in seinen Händen missratet? Er schmeißt wieder in die Knetmasse, knetet nochmals durch und dann formt er wieder von vorne. Das macht der liebe Gott. Er ist der Töpfer. Wir sollen von ihm lernen. Danke Gott für die Liebe, was du hier auf dieser Welt bekommst, aber es gibt was Größeres als die menschliche, irdische, sichtbare Liebe. Es gibt dir große Liebe Gottes von der Ewigkeit zu Ewigkeit. Weißt du, Gott freut sich, wenn seine Kinder heimkommen, wenn sie ihn wieder begreifen, erfassen, zu ihm wollen. Dann bist du wieder dort, wo Adam vor dem Sündenfall war. Und der war Gottes vor dem Sündenfall. Wenn du Jesus aufnimmst, bist du dort, wo der Adam war vor dem Sündenfall. Der neue Adam ist Jesus Christus. Und wer Jesus angehört, hat das neue Leben. Von allen Seiten wirst du von der Liebe Gottes eingebunkert und umgeben und eingemauert. Eine Berührung mit Jesus, ein Kontakt mit Jesus, ein Gespräch mit Jesus, ein Wort mit Jesus und schon bist du in einer ganz anderen Welt. So schnell geht es. Gott braucht nicht Ewigkeiten. Eine Berührung mit ihm und deine Tragödie wendet sich. Wie heißt es von Jesus einmal? Er herzte die Kinder. Weißt du, der drückt so den Bub, das Mädel. Er herzte die Kinder. Tolles Bild. Verstehe den Sinn, was dahinter steht. Er herzte die Kinder. Diese Kinder sind gesegnete Kinder. Später wahrscheinlich haben sich wahrscheinlich bekehrt, womöglich. Er herzte die Kinder. Er gab dem Judas einen Kuss. Und er ist dem Petrus nachgegangen. Petrus, ein Versager, eine Niete. Verstehst du? Dem geht er nach und kümmert sich um ihn. Das war die Liebe Gottes. Jesus hat niemand abgewiesen. Die Liebe Gottes weist niemand ab. Das ist das Schöne dabei. Übersteigt alles, diese große Liebe. Gott liebt dich. Wir haben ja gesungen, Gott ist die Liebe. Auch wenn du ihm Herzeleid zufügst. Weißt du, Gott ist manchmal sehr traurig über manche Kinder Gottes, was sie ihm alles zufügen, wie sie ihn beleidigen. Ich kenne ihn nicht. Petrus, hör mal zu. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe noch nie was mit diesem Mann zu tun gehabt und war 3 Jahre zusammen. Und du siehst, der Herr Jesus schaut ihn nur liebevoll an. Er schaut liebevoll an. Und weißt du, was da passiert? Der bricht in Tränen aus. Er ist dem Petrus nachgegangen, sogar nach der Auferstehung, als der Auferstandene da den Frauen begegnet, sagt, und grüßt mir Petrus extra. Das ist die Liebe Gottes. Unser einer, der Mensch würde vielleicht sagen, also mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Aber Jesus, er sagt, grüßt mir den Petrus, geht ihm nach, setzt sich neben ihn hin. Du bist Gottes Eigentum und er behandelt dich liebevoll, zärtlich und sehr behutsam. Er weiß, wie zerbrechlich du bist. Wie ängstlich du bist. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er weiß, jeder Sperling, er achtet auf den Sperling. Er achtet auf die Sperlinge. Und wie viel mehr auf dich und mich? Wir sind mehr als Sperlinge und Spatzen. Gott liebt dich. Egal, was in deinem Leben passiert. In 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Das ist Gottes Wille. Nichts anderes. Das ist, was Gott will, dass allen geholfen werde. Ob sie das wollen oder nicht. Weißt du, er wirbt, er redet an, er geht uns nach. Zu jedem Menschen spricht Gott 2 oder 3 Mal ganz besonders. Zu jedem Menschen. Gott vergewaltigt niemand, aber er zeigt Liebe. Und Liebe ist es, worauf sogar ein Hund reagiert. Früher oder später. Liebe ist es. Und das spürt er. Der verlorene Sohn, ich will mich aufmachen. Der ist noch nicht zu Hause, aber er will sich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und das ist, wie wir heimkommen. Wir sind erst im Werden. Ich will mich aufmachen. Und jeden Schritt, wo er näher kam, ich kann mir vorstellen, es war immer schwerer. Was wird mir mein Vater sagen? Der wusste nicht, dass sein Vater unendlich ihn liebt. Und sobald du den Willen hast, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen, ich will Kind Gottes sein, ich will das Beste aus meinem Leben machen, ich will das, was Gott von mir wollte, das will ich erreichen. Wenn man das nur will, reicht schon aus, der Wille. Ich will zum Ursprung aller Dinge, zu meinem Vater. Der Wille ist, was alles zusammenhält, Wille ist, was Kraft gibt. Willst du, so fragt man beim Standesamt oder im Traualtar, willst du den Mann, willst du die Frau? Der Wille ist ausschlaggebend. Du hast noch keinen Sex gehabt, du hast noch nichts gehabt, verstehst du? Du weißt noch nicht mal, wie das alles so geht, wie das alles so funktioniert, ob deine Anvertraute kochen kann und ob der Anvertraute Geld hat, verstehst du? Aber willst du? Und gemeinsam macht man das nachher, das schafft man. Willst du? Und mehr will Gott auch nicht, er will nur hören dein Ja. Und das ist alles. Dann hält man da große Vorträge, was die Ehe ist, aber die Ehe muss dann ausgelebt werden. Und das ist ganz was anderes, als was der Pastor oder der Standesbeamte erzählt. Willst du? Der Wille bestimmt dein Glauben, dein Denken, dein Interesse, deine Liebe zu Gott. Ich will Gott lieben. Ich kann nicht lieben, aber ich will. Ich will es versuchen. Der Wille reicht schon aus. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und dann sagte ich stehe hier auf, ihr bleibt nicht hier im Schweinestall, ich passe nicht auf die Säue auf, ich gehe jetzt weg von hier. Und das ist, was dann das Leben verändert. Ich will mich aufmachen. Auch wenn du in die falsche Richtung gehst. Gott ist mit dir, Gott liebt dich. Ich denke nur an diesen komischen Propheten aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Da kriegt er einen Auftrag, nach Ninive zu gehen, dieser Jona. Und was macht er? Er geht in die andere Richtung. der fährt statt nach Ninive nach Tarsis und so weiter. Und Jona wollte nicht dorthin gehen, aber die Liebe Gottes wollte, dass er dorthin geht, zu diesen grausamen Leuten, die schlimmsten Menschen, was es damals überhaupt gab. Und weißt, da kommt er in diese Stadt Ninive. Ninive war damals eine Stadt mit etwa 600.000 Einwohnern. Predigt 2-3 Tage und sagt, was da los ist. Er predigt Gericht eigentlich. Und die Leute, Jona Kapitel 4, Vers 2, dann erklärte Gott, ich wusste, Gott, dass du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, langsam zum Zorn, groß an Güte und einer, der sich des Unheils gereuen lässt. Ich wusste, dass du hier ein Auge zudrückst und auf dem anderen Auge nicht siehst. Ich wusste, dass du ein liebender Gott bist. Weißt du, ich wusste. Und Gott hat dem Jona eine Lektion erteilt hier. Mit dem Rizinus und was weiß ich. Aber das nur nebenbei. Weißt du, ich möchte nur eines sagen. Gott liebt den Sünder, nicht die Sünde. Gott liebt den Sünder. Gott ist wütend und zornig auf die Sünde. Aber er liebt den Sünder. Er liebte die Menschen in Ninive. Und als der König ausrief, sogar die Tiere sollen fasten und beten. Wir wollen nicht, dass die Stadt untergeht. Gott hat Gnade gezeigt. Gott hasst die Sünde. Verflucht die Sünde. Verdonnert sie in der Hölle. Gibt ihm dem Teufel, der soll sich damit rumschlagen. Aber er liebt den Sünder. Er liebt den Sünder. Von Jesus heißt es einmal, die Pharisäer unterstellen ihm das. Dieser nimmt die Sünde an. Jesus nimmt die Sünde an, vergibt ihnen ständig und heilt die Menschen, nachdem er die Sünden vergeben hat, heilt er die Menschen. Die meisten Kirchenmenschen und Kirchenleute und religiöse Menschen, die können es nicht fassen, liebt er die Menschen. Die würden viele, die nicht so sind wie sie, in die Hölle verdorren. Die gehören nicht zu meiner Rasse, zu meiner Kaste, zu meiner Clique, zu meiner Kirche. Verstehst du? Und der Teufel hat versucht, durch Mittelalter und all das, durch die Kirchengeschichte und durch den Menschen so viel Angst vor der Hölle zu machen. Wir brauchen den lieben Gott und den zornigen Gott, der auf die Sünde zornig ist und den Sünder liebt und seinen Sohn dafür gegeben hat. Alle Menschen sind zum ewigen Leben bestimmt. Doch nicht alle machen diese Erwählung, nehmen diese Erwählung an oder machen ihre Berufung fest. Leider. Aber in 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat dich geliebt, als du noch gar nicht da warst. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Deshalb lieben wir jetzt Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Im Psalm 145, ganz tolle Worte. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade, das, was der Jona da erfahren hat in Ninive. Der Herr ist gut gegen alle, sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Gott erbarmt sich über Vieh und über Menschen. Das ist Gott. Es werden dich loben, Herr, alle deine Werke und deine Frommen dich preisen. Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches hier und sie werden reden von deiner Kraft, um den Menschenkindern kundzutun, deine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Dein Reich ist ein Reich aller künftigen Zeiten. Deine Herrschaft dauert über alle Geschlechter hindurch. Und der Herr schützt alle Fallenden. Gott liebt die Fallenden. Gott liebt auch die gefallenen Menschen. Auch die, die irgendwie von dem Weg abgekommen sind. Auch im Glauben enttäuscht, verbittert, mutlos geworden sind, versagt haben. Der Herr schützt und stützt die Fallenden. Er richtet alle Niedergebeugten auf. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zu seiner Zeit. Das ist Gott, der liebende Gott, der alles übersteigt. Den Fallenden fängt er auf. Auch der Gefallene. Vielleicht bist du gefallen irgendwo in irgendeiner Sache, irgendwo versagt. Der Gerechte, wie oft fällt der Gerechte am Tag? 7-mal sogar nach der Bibel. 7-mal. Aber du fängst diese Fallenden auf und sie reden von der Kraft und den machtvollen Taten des Herrn. Psalm 139, Vers 18. Wohin wollte ich alles anfangen zu zählen? Die liebevollen Gedanken Gottes, so werden sie mehr als Sand am Meer, und am Ende bin ich immer noch beim Zählen. Wollte ich zählen, all diese wunderbaren Gnadentaten Gottes, Liebestaten Gottes, Liebesbezeugung Gottes für mein Leben, am Schluss bin ich immer noch bei der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes kannst du nicht beschreiben, nicht besingen, nicht ausschöpfen. Es gibt ein schönes Lied von Dirty Rambo und das Lied ungefähr so, jetzt in meinen eigenen Worten ein bisschen verkürzt, und ich will nicht das ganze Lied singen oder predigen oder austragen hier. Die Liebe Gottes ist weit größer als Zunge oder Stift dir sagen könnte. Sie übersteigt den höchsten Stern und reicht hinab bis zu der tiefsten Hölle. Die Liebe Gottes. Könnten wir den Ozean mit Tinte füllen und wäre der Himmel eine große Rolle Papier? Wäre jeder Halm auf Erden ein Stift und jeder Mensch ein geschickter Schreiber, würde es, um über die Liebe Gottes zu schreiben, würde Ozean austrocknen und die Himmelsrolle könnte den Text nicht fassen. Die Liebe Gottes übersteigt alles. Und dann, auch wenn am Ende des Himmels angekommen und wenn man vom einen Ende zum anderen des Himmels schaut, o Liebe Gottes, wie groß und rein, wie über die Maßen stark, sie wird für immer bleiben und die Heiligen und Engel werden es besingen. Die Liebe Gottes, die bleibt, 1. Korinther 13. Der Vater Gott liebt dich, Jesus liebt dich, der Heilige Geist liebt dich, sonst wären sie gar nicht zu dir gekommen und bei dir Wohnung gemacht. Die wären schon längst abgehauen. Aber aus Liebe, weil sie gerne bei dir in deine Hütte wohnen wollen. Und wenn es um deinen Vater geht, er ist immer da. Und wenn es um Vater geht, du kannst immer auf Jesus berufen. Du kannst sagen, er hat mich eingeladen, hat mich gewollt. In die Gottheit eingeladen, kommt her, ihr mühseligen und Beladenen. Ich will euch erquicken. Er hat uns seinen Geist gegeben, weil er dich geliebt hat. Deshalb gab er seinen Heiligen Geist. Und ich werde meinen Vater bitten. Und der Tröster wird kommen und er wird bei euch sein, alle Tage, ewiglich. Und er ist besser sogar wie ich, hat Jesus gesagt. Stell dir mal vor. Was Besseres. Jetzt pass auf. Wenn du Jesus liebst, gibt dir Gott das Gleiche, was er Jesus auch gibt. Wenn du Jesus liebst, bekommst du die gleiche Kraft, bekommst du den gleichen Frieden, bekommst du die gleiche Autorität, die gleiche Vision, die gleiche Sendung. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wenn du Jesus liebst, bist du sogar ein Teilhaber Gottes. Durch Jesus bist du beteiligt am Geschäft des Himmels. Derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater, sagt der Paulus, der rechte Vater ist über alles, was er Kinder ist auf Erden. Paulus geht darum, dass die ganze Fülle in unser Leben hineinkommt, dass die Christen endlich in Ephesus begreifen, oder wo auch immer, begreifen, was über Jesus auf uns zukommt. Die Liebe Christi übersteigt alle Erkenntnis, alles Verstehen, alles Wissen, alles, das wird plötzlich, alles ist nur Stroh, was die Liebe Gottes durch Christus in dein Leben hineinbringt. Und dir da im Koran und im Moslem sagen, wenn du Gott kennst, wenn du sein Wort hast, dann brauchst du nichts mehr in dieser Welt. Wenn du Gott hast, wir sollten dahin kommen, wo die sind. Wenn ich Gott habe, wenn ich Jesus habe, brauche ich gar nichts mehr. Egal was passiert. Egal wie es geht, wenn Christen das nur begreifen würden, die Gegenwart Gottes, dann ist alles andere überflüssig. Der Vater, mein Gott, übertrifft alles andere, übertrifft mein Verstehen, übertrifft mein ganzes Wissen. Wenn ich Gott habe, brauche ich nichts anderes. Wenn ich sein Wort habe, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, und wer sein Wort hat, der hat eine große Beute gemacht. Wenn ich Gott habe, sobald du Jesus kennst, dann dämmert es in deinem Leben, dann geht ein Licht auf, die Herrlichkeit Gottes, die Finsternis weicht, die Liebe Gottes kommt plötzlich, oh, ich bin geliebt. Wenn du Jesus kennst, dann bekommst du andere Informationen, hast anderes Wissen, hast anderen Zugang zu Gott, schöpfst aus anderen Quellen. Wenn du Jesus hast, dann lebst du aus der Offenbarung, die Jesus uns gebracht hat, seine Herrlichkeit. Du bist auf der anderen Seite des Lebens. Göttliches Wissen bekommst du, aber lieber Vater. Weißt du, was das ist? Intimes Wissen. Du weißt, du riechst den Vater. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Vater hat so einen komischen Geschmack gehabt, weil er geschwitzt hat, verschwitzt. Und bei uns hat es nicht so viel Dusche gegeben und Badewannen und so weiter. Gut, wir gingen in den Haff zum Baden. Aber du weißt, du riechst den Vater, seinen Schweiß, seine Mühe. Und du weißt aus erster Hand, und ich habe gestern am Mittwoch gesagt, es ist so wichtig, aus erster Hand zu wissen, dass mein Erlöser lebt, dass ich Kind Gottes bin. Nicht, dass der Priester sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Nein, ich muss aus erster Hand wissen, mir sind meine Sünden vom Vater selbst vergeben. Von Jesus. Deine Offenbarung, all das musst du aus erster Hand wissen. Die Liebe Christi übersteigt alles. Übersteigt den natürlichen Menschen, übersteigt das Irdische. Du, weißt du, wenn du weißt, von Gott geliebt zu werden, dann kannst du auf alles verzichten. Sag, was soll's? Der Friede Gottes, Philipper 4, Vers 7, ist höher als alle Vernunft, Denkvermögen. Weißt du, man liebt mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf. Und manchmal versucht der Teufel, dir einzureden, glaubst du das wirklich, dass Gott dich liebt? Schau, wie es dir dreckig geht. Wie viele Probleme du hast, wie schwierig das Leben ist. Hast ja nichts zu kauen. Oder kein Dach über dem Kopf. Oder was auch anderes. Aber weißt du, das ist nicht ausschlaggebend. Der Vater ist für mich da. Auch wenn ich hier in dieser Welt ein Pilger bin und ein Fremdling und ein Gast und ein Ausländer. Mein Zuhause ist dort oben. Halleluja. Ein Heim bei Gott. Und du musst keinen Zweifel an der Liebe Gottes haben. Weißt du, Gott hat sich zu Jesus bekannt, als er im Grab war. Da konnte er nicht große Dinge tun oder sagen oder proklamieren. Er lag tot, er war gekreuzigt, in Tüchern gewickelt. Aber der Vater hat ihn auferweckt. Und derselbe Vater, der Jesus auferweckte, wird auch dich auferwecken und dich ins Leben wieder zurückrufen. Du bist Gott bekannt. Gott liebt dich, hat dich in seine Hände gezeichnet. Gott liebt dich wirklich. Und du kannst dagegen nichts machen. Du kannst dagegen nichts machen. Gott liebt dich. Das ist toll. Und das ist nicht nur ein Gefühl oder irgendeine Stimmung, das ist ein Wissen. Gott liebt mich. Ich muss nichts fühlen. Wie oft wünschen wir, ich müsste fühlen, eine Gänsehaut kommt, ein Strom kommt, ein Duft kommt und was weiß ich, eine Stimmung kommt. Nein, gar nichts von dem. Im Gegenteil, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Fußschmerzen, laute Schmerzen. Und trotzdem weiß ich, auch mit meinen Schmerzen liebt er mich. Er hat mich getragen. Jesaja 53. Trug mich mit meinen Sünden, mit meinen Fehlern. Gottes Liebe ist eine Tatsache, ein Fakt, eine Eigenschaft, ein Sachverhalt, eine Gegebenheit. Die kann niemand leugnen. Er liebt mich. Kennst du die Mädels, die ziehen da? Liebt mich nicht, liebt mich, liebt mich. Du, so viele Knöpfe hast du gar nicht, um festzustellen, dass Gott dich wirklich liebt. Preis Gott. Gott liebt dich. Gott liebt und versteht dich, auch wenn keiner dich versteht. Er hat sich für dich entschieden, als du noch gar nicht da warst. Versteh das. Ich versuche das immer wieder irgendwie dir einzureden, dass du das verstehst. Gott liebt dich von Anfang an. Nicht erst seit deiner Bekehrung. Deiner Bekehrung hast du nur Nägel mit Köpfe gemacht und festgemacht. Das ist mit der Bekehrung. Aber da hatte ich schon von vornherein gelebt, weil manche Leute sagen, ich bringe das durcheinander. Ich habe schon vieles erlebt, da war ich noch gar kein Christ. Warum? Du musstest auch gar kein Christ gewesen sein. Gott liebt dich auch nicht Christen. Ja. Aber er liebt dich erst richtig und vollkommen und ganz und total, wenn du Jesus aufgenommen hast. Preis dem Herrn. Gott, er hat uns geliebt, als wir noch gar nicht da waren, noch gar nicht existierten, noch gar nicht geboren waren. Die Liebe Gottes übersteigt alles. Du musst nicht auf den Teufel hören, wenn er sagt, also hör mal, du bist ein Sünder, weißt es nicht. Du kannst sagen, ja, ich bin ein Sünder, aber ohne Sünde. Ich bin ein Sünder, aber ohne Sünde. Die Sünde ist versenkt ins Meer, wo es am tiefsten ist. Meine Sünden sind mir vergeben. Du magst vielleicht noch denken, dass ich ein Sünder bin, aber ich bin schon längst, habe ich jetzt schon, ja, das Fell gewechselt. Ich bin jetzt Kind Gottes. Römer Kapitel 3, Vers 33. Wer will der Auserwählten Gottes beschuldigen? Du bist ein Auserwählter Gottes heute Abend. Wer will sie anklagen, verunsichern, in Panik bringen? Wer will das? Wer kann das überhaupt? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, der noch viel mehr, der auferweckt ist, der jetzt zu Rechten Gottes steht und vertritt uns. Wer kann die Auserwählten Gottes beschuldigen? Ja, du sagst, ich bin kein Papst, kein Bischof, kein Priester, kein Pfarrer, kein Prediger. Du bist Kind Gottes. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Du musst nicht was geistlich Superstars werden. Nein, du bist Kind Gottes, das reicht vollkommen. Der Teufel will dich nur unnötig belasten und bedrücken. Das ist so sein Trick. Vergiss es. Nein, du kannst es nicht vergessen. Ich bin jetzt Kind Gottes. Und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe es erfasst, habe begriffen. Der Teufel will es nicht wahrhaben. Der versucht alles Mögliche, mich da so einzuspannen, dass ich das übersehe. Aber du darfst eines nicht vergessen, wir sind Kinder Gottes. Kinder Gottes. Morgen werde ich machen ein bisschen bei den Größeren. Ihr habt den Bösen überwunden. Aber wir sind zuerst, was Johannes sagt, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Geliebte Gottes. Und Gott liebt dich grundsätzlich. Ihn interessiert nicht deine Geschichte, deine Vergangenheit, deine Großmutter und dein Großvater, die Flüche, die ganzen Verdammnisse und wo du, deine Herkunft und was weiß ich alles. Ihn interessiert nur deine Zukunft. Was kann aus dir werden, wenn Jesus der Herr deines Lebens bleibt? Wenn du ernst machst, wenn Gott Nummer eins in deinem Leben ist, was kann aus dir werden? Was passiert, wenn du Jesus annimmst? Wenn du Gott ernst nimmst, die Bibel akzeptierst, das Wort Gottes, was hier geschrieben steht über dich. Und du solltest die Information aus der ersten Hand haben, Gott liebt mich, Gott liebt mich, Gott liebt mich. Auch wenn ich mich selber nicht liebe und nicht lieben kann. Weißt du, manchmal denken manche Leute, ich bin zu hässlich, bin zu blöd, bin das und das, verstehst. Manche Leute können sich selber nicht annehmen. Und Gott liebt dich trotzdem, auch wenn du dich selbst nicht akzeptieren kannst. Halleluja. Er liebt dich. Auch wenn du im Spiegel guckst und denkst, mei, was ist aus mir geworden? Altes Eisen. Verstehst? Aber Gott liebt die Oldtimer. Halleluja. Er liebt die Oldtimer. Halleluja. Er liebt die. Er beschäftigt sich mit solchen einen Oldtimer. Poliert und bringt auf Hochglanz. Es muss nicht immer ein Neuwagen sein. Der Oldtimer. Halleluja. Er liebt dich. Weißt du, du bist ein Hobby Gottes. Weißt du, und mit Hobby beschäftigt man sich anders, als man mit der Arbeit beschäftigt. Du bist nicht ein Arbeitsobjekt Gottes. Du gehörst zum Hobby Gottes. Die Liebe Gottes gibt dir Durchblick, gibt dir Einsicht, gibt dir Freude, gibt dir Frieden. Versuch einmal, ein Geliebter zu sein. Und merkst nicht, wie Gott verliebt ist in dich, in dein Leben, in deine Existenz, in deine Persönlichkeit. Er ist ein Liebhaber. Was auch immer. Und du läufst immer weg. Nein, nein, nein. Immer einen Korb nach dem anderen. Nein, bleib. Lass dich vom Herrn umhüllen mit Liebe. Mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen, steht es einmal in der Bibel. Gott liebt uns. Auch wenn wir nicht perfekt sind. Und gerade das ist das Schöne dabei. Diese Unvollkommenheiten. Diese besonderen Merkmale, die du hast. Gott liebt dich. Mit deinen besonderen Merkmalen und Macken. Ja, das ist es, was ihn so fasziniert an dir. Weißt du, und das, was noch fehlt, was noch nicht so perfekt ist, das wird Gott aus seiner Fülle wieder diesen Mangel ausfüllen. Das wird Gott ausfüllen. Wenn wir in Jesus sind, werden wir so funktionieren wie Jesus, so reagieren wie Jesus. Wenn wir in Jesus sind, werden wir dieselben Merkmale plötzlich haben, wie die Jesus auch hatte. Die gleiche Familie. Kinder handeln immer so wie die Eltern, handeln immer nach diesem Vorbild, das machen sie immer nach. Und wir haben diese Merkmale der Familie Gottes. Genauso ist es auch bei Gott und seinen Kindern. Wir werden seine Wesenszüge übernehmen, seine Wünsche, seine Ziele, seine Pläne. Und wir werden uns immer nach Jesus orientieren, so wie die alten Seefahrer nach dem Stern. Und unser Stern ist Jesus, die Venus, dieser Polarstern, der Morgenstern und der Abendstern. Und das ist so schön zu wissen, Jesus ist mein Stern, Stern, auf den ich schaue. Preis dem Herrn. Und der bestimmt den Kurs meines Lebens. Abends, wenn ich zu Bett gehe, ist der Stern da. Und morgens, wenn ich aufstehe, ist er immer noch da. Der begleitet mich die ganze Nacht über. An diesem Stern kann ich mich orientieren. Gibt mir die Richtung vor. Die Liebe Gottes hält uns. Ich habe von Leuten aus, die an der Front waren, Männer an der Front waren, die Frauen zu Hause waren, dann haben sie gesagt, weißt du, an Weihnachten, wir gehen raus und gucken in dem Stern und so weiter. Und wir wissen, wir sind miteinander verbunden, wenn wir diesen Stern sehen. Wenn wir diesen Stern sehen. Stern, auf den ich schaue. Die Liebe Gottes ist mit uns. Die Liebe Jesu ist da. Wenn wir versagen, wie die Jünger, die haben alle versagt, sind alle davongelaufen, alle sich verkrochen und versteckt. Und Jesus hat sie alle gesammelt, alle nachgegangen. Das ist die Liebe Gottes. Du versteckst dich auch. Hab Angst. Die werden mich kreuzigen. oder hängen. Nein, die Liebe Gottes geht uns nach, wo wir auch immer sind. Jesus liebt die Versager, kümmert sich darüber, über sie oder für sie. Diesen Petrus, weißt du, ich kenne ihn nicht, weiß nicht, wovon du sprichst, denn er hat Angst gehabt, jetzt bin ich der Nächste. Ich bin der Nächste. Und als Jesus ihn ansah, diesen Heini und diesen Loser, fing an zu weinen. Er liebt mich immer noch, schaut mich liebevoll an. Weißt du, die Augen Jesus haben so eine Liebe ausgestrahlt. Petrus, was sagst denn du da? Du kennst mich nicht. Die haben Liebe ausgestrahlt. So, die Liebe Gottes übersteigt alles, was in unserem Leben ist. Wir verstehen nicht, wieso Gott den einen und den anderen nicht aufgibt. Wir würden schon längst ihn abschreiben. Aber Gott schreibt niemand ab. Gibt niemand auf. Solange Atem ein Mensch hat, solange gibt es Hoffnung für ihn. Wir werden geliebt. Diese göttliche Liebe ist ewig, unveränderlich. Kolosser 3, Vers 14, das ist das Band der Vollkommenheit. Das Band der Vollkommenheit, diese Liebe Gottes, die mich hält, die mich trägt, die mich führt. Diese Liebe war schon bei der Schöpfung da. Aus Liebe ist Adam und Eva gemacht worden, aus Liebe. Weil Gott so viel Liebe hatte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Hat er gleich die Eva ihm gegeben, eine Gehilfin und auch umgekehrt. Darum ist es auch so wichtig, dass Gott hat Empfinden mit unserer Hilflosigkeit, unserem Mangel. Und die wahre Liebe, das Band der Vollkommenheit, ist nur in Gott zu finden, im Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wenn wir das entdeckt haben, dann übersteigt das alles, was in dieser Welt mit uns und um uns herum passiert. So wie der Vater den Sohn liebt, der Sohn den Vater liebt, der Vater den Heiligen Geist liebt, der Heilige Geist den Vater liebt und wie Jesus den Heiligen Geist liebt und der Heilige Geist wie Jesus liebt. Und wie sie sich einander lieben und umarmen in diesem Trio, in dieser Trinität, dieses Band der Vollkommenheit. Und dann, und du, weißt du, wo du bist? Mittendrin in der Gottheit. Verstehst? Von Vater, Sohn, Heiliger Geist und mittendrin bist du. Umgeben von allen Seiten. Du umgibst mich von allen Seiten. Das ist die Position, die Situation. Von allen Seiten umgibst du mich. Jetzt kannst du nicht mehr rausgehen. Wenn du rausgehen möchtest, musst du den Gott Vater verleugnen. Wenn du jetzt weggehen möchtest, musst du den Sohn verleugnen, Jesus Christus. Und wenn du noch weiter weggehen willst, dann läuft der Heilige Geist dir nach. Das ist die Liebe Gottes. Und Gott hält dich. Wenn das eine durchbrennt, da ist noch Jesus da. Wenn das eine versagt, wenn du mit Jesus nicht zufrieden bist, nicht glücklich bist, nicht zurechtkommst, dann ist noch der Heilige Geist da. Der Helfer. Gott ist Liebe. Johannes 1, Vers 16. Johannes 1, 4, 16. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe. In Gott bleiben. In Gott eingebunden bleiben. In diesem Verband der Vollkommenheit. Was Größeres gibt es nicht als die Gottheit. Es gibt nichts Größeres. Die göttliche Liebe übersteigt alle bekannten Begriffe der Liebe. Weißt du, da können wir alles sagen, was die Liebe ist und beschreiben und malen in den buntesten Farben. Aber alles ist nur Schattenbilder, was wir hier zustande bringen. Über die Liebe Gottes. Ob das Nächstenliebe ist, Feindesliebe ist, ob Sex ist oder Eros ist oder Agape ist oder was das auch immer ist. Die Liebe hat keine Worte. Das ist ein Genuss. Du genießt die Liebe Gottes. Es ist mehr als nur das Körperliche, Geistige und Seelische und Geistliche. Es ist in Gott eingebunden sein, dieses Band der Vollkommenheit. Die Liebe zum Sohn, zum Vater, zum Heiligen Geist. Und alle diese drei lieben sie bedingungslos, kompromisslos. Und genauso lieben sie auch den kleinen Menschlein, der dazwischen steht. Kannst du dir vorstellen, was die Liebe dann ist? Übersteigt alles. Ich werde nicht nur vom Vater geliebt, ich werde von Jesus geliebt, ich werde vom Heiligen Geist geliebt. Toll, ha? Du durchdringst, mit deiner Liebe durchdringst uns. Wir werden vereint, zusammengeschmolzen in der Liebe Gottes. Man kann, weißt du, du kannst nicht mehr lassen. Du kannst nicht mehr lassen. Die Liebe treibt es also. Drängt es. Du musst es. Und Jesus ist der Gipfelpunkt der Liebe. Die radikalste Form der Liebe überhaupt, der sein Leben hingibt. Er erwartet nichts von dir. Will nichts von dir. Er will nur, dass du kommst und die Freiheit genießt. Das Leben genießt. Er lässt sein Leben für uns Und das ist die größte Liebe, größer als jede Nächstenliebe. Und das umsonst, kostenlos. Er hat nichts davon. Aber nein, er liebt dich. Diesen Aschenputtel. Er liebt dich. Er liebte die Seinen bis zum Schluss. Die ganze Gottesliebe ist so wie Jesus und der Vater. Das ist diese Gottesliebe auch zu dir. Er will zu dir die gleiche Verbindung, die gleiche Beziehung aufbauen, dass du und die ganze Gottheit eins ist. Und deshalb bei manchen Christen ist es passiert, oder es passiert, wenn du so mit Gott verbunden bist, weiß nicht, war das Gott Vater, war das Gott Sohn, war das Gott Heiliger Geist, wer war das? Das war der Herr. Weißt du, da wird nicht mehr groß definiert, weil du in Gott bist, eingehüllt in der Liebe Gottes, ein Liebling Gottes, ein Freund Gottes, ein Partner Gottes, ein Weggefährte Gottes, das bist du jetzt plötzlich. Und die Liebe Gottes sprengt alles Menschliche, alles, was du dir vorstellen kannst und erklären kannst. Das Wohlgefallen Gottes ruht auf mein Leben, obwohl ich nicht verdient habe. Keiner von uns hat die Liebe Gottes verdient. Liebe kann man nicht verdienen, Liebe kann man nicht kaufen. Man kann Sex vielleicht kaufen, aber die Liebe kann man nicht kaufen. Das ist ein Geschenk. Und ein Geschenk muss man annehmen. Und dann, wenn du das Geschenk angenommen hast, manchmal ist es ganz schön dick verpackt. Das muss ausgepackt werden. Die Liebe Gottes muss jetzt ausgepackt werden. Und ich möchte dich einladen, pack aus die Liebe Gottes, die Gott dir schenkt, die Gott gegeben hat. Hier im Wort Gottes. Auf jeder Seite der Bibel ist die Liebe Gottes da. Und sogar am Ende der Welt, Offenbarung, nachher die letzten zwei Kapitel, da gibt ein Happy End. Für dich als Kind Gottes gibt es ein Happy End. Du musst nicht auf diesen Antichristen schauen, den falschen Propheten und den ganzen Terror und die ganze Umweltverschmutzung, die ganzen Krisen, die ganzen Katastrophen. Die Liebe Gottes ist es, die dich trägt. Und am Schluss die Hütte Gottes bei den Menschen. Und weißt du, was das auf Deutsch heißt? Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod, keine Nacht, keine Finsternis, keine Hitze, keine Kälte. Gar nichts. Da ist nichts weder ein Gefühl noch irgendwie in den Sinnen irgendwelche negative Wahrnehmung. Alles ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Die Liebe Gottes ist, was einen total neu macht. Muss man Leute beobachten, so vor allem wenn es Frauen, gucke ich manchmal, wenn Frauen so verliebt sind. Weißt du, die stolpern, die gucken gar nicht, die sind wie aufgelöst. Da lesen sie oder diese SMS, da sind sie so verliebt und lachen und du siehst ein verklärtes Gesicht. Da denkst, guck mal, jetzt hat wieder eine Liebesbotschaft bekommen. Und weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen ständig permanent neue Liebesbotschaften vom Himmel. Dass wir wieder hören, dass wir plötzlich ein Zeugnis bekommen, Kind, ich liebe dich. Und weißt du, wann du am meisten Liebe brauchst? Wenn du geschlagen wurdest, wenn du gefallen bist, wenn du versagt hast, wenn du schwach geworden bist, wenn alle sich von dir abwenden. Gott liebt mich. Wieder so eine Liebesbotschaft. Oh, Halleluja. Und dann lachen sie da. Ich weiß nicht, wie es bei Männern ist, aber die sind ein bisschen sturer, die drücken vielleicht ihre Gefühle nicht so aus, aber die Frauen, oh, die sind da happy, er liebt mich, er denkt an mich. Und weißt du, du brauchst wieder so, dass Gott wieder an dich denkt, ganz neu. Dass er dich nicht vergisst. Dass er wieder dir so eine Liebesbotschaft rüberschickt. Ein Zeugnis wieder, das dich wieder neu ermutigt. Ich bin noch was. Ich bin noch nicht verloren. Und ich bin bei ihm nicht abgeschrieben und aufgegeben. Gott liebt mich. Auch wenn du am Stock gehst nachher als alter Oma und alte Opa. Oder an der Gehhilfe. Oder wie auch immer im Rollstuhl. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Auch wenn du nichts leistest und nichts bringst. Weißt du, und das finde ich das Schöne dabei. Mein Schwiegervater, also das war mein Hund, den habe ich ihm gegeben, damit er wieder läuft. Der hat ja Arthrose gehabt. So, der Hund hat ihn geheilt, weil er immer raus musste mit dem Hund. Und der Hund war lieb und nett und so weiter. Aber dann irgendwo kam ein großer Hund und hat das Gebiss durchgebissen. Und weißt du, der Hund war nachher alt und, ja, würde ich sagen, gebrechlich. Da musste sogar der Leberwurstbrot zerkaut werden und dem Hund in den Mund geschoben werden. Aber das hat er gemacht, auch im Alter. Es war sein Hund. Es war sein Hund. Und wenn schon Mensch und Tier so eine Liebe haben zueinander, obwohl sie voneinander nicht viel haben, und der Hund, der konnte nicht mehr. Der konnte nicht mehr richtig beißen, gar nichts. Aber er wurde immer gefüttert, zerkaut und wieder gefüttert. Und so ist auch die Liebe Gottes. Gott gibt uns nicht auf bis zum Schluss. Halleluja. Ich preise die Liebe Gottes. Halleluja. Lass uns aufstehen. Du bist ein Liebling Gottes. Halleluja. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir lauter Lieblinge sind von dir, vom Vater, vom Heiligen Geist, Geliebte. In der Bibel heißt es immer wieder, Geliebte, an die Geliebten so und so. Wir sind Geliebte Gottes. Lies mal die ganzen Briefe, ganz besonders Briefe, die um den Himmel gehen. Geliebte, Geliebte und nochmals Geliebte. Wir sind Geliebte Gottes. Vater, ich danke dir, dass du deine Kinder so gut behandelst. Du führst uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Ich danke dir, Herr Jesus. Halleluja, Halleluja. Ich gebe dir alle Ehre und rühme die Macht Jesu. Vielleicht bist du einsam, verlassen. Vielleicht missverstanden. Vielleicht hat man deine Worte umgedreht und gegen dich verwendet oder was auch immer gewesen sein mag. Wisse eines, Gott ist der Rechtschafft. Gott ist der, für dich streitet. Gott ist der, alles gut macht. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Du wirst den Tag erleben, dass du sagen wirst, Herr, du hast gut mich behandelt. Wir haben keinen Mangel gehabt. Wir haben nicht immer das gehabt, was wir uns erträumt und erdacht haben. Aber du hast uns immer gut behandelt, Vater. Ich preise dich und ich rühme dich. Und dass du uns trägst bis ins hohe Alter. Preis Gott. Weißt du, jung werden wir nicht mehr, aber Gott trägt uns bis ins Alter. Und das ist das Schöne dabei. Wir werden getragen von unserem Vater im Himmel. Und du bist der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt auf Erden. Amen.